Herr Jesus, du bist Heil und Licht und Sonne, du bist Bergungsort und Zufluchtsburg, du bist in Wahrheit alles. Lass uns dafür den Blick und das Herz weit geöffnet werden, auch jetzt in dieser Morgenstunde. Und im Dank, dass du uns so groß werden willst, dass wir alles andere mit Freuden lassen, um in dir die Fülle alles Seins dankbar und anbetend zu schauen und zu empfangen. Amen.
Amen. 2017. Neige dein Ohr und höre die Worte der Weisen. Und richte dein Herz auf mein Wissen. Wer spricht hier? Der Geist Christi. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst. Das Erste. Dann möchten sie allzumal auf deinen Lippen Bestand haben. Zweite erst. Damit dein Vertrauen auf den Herrn sei, habe ich heute dich, ja, dich belehrt. Habe ich dir nicht Vortreffliches aufgeschrieben an Ratschlägen und Erkenntnis, um dir kundzutun die Richtschnur der Worte der Wahrheit, damit du denen, die dich senden, Worte zurückbringest, die Wahrheit sind. Das heißt, wenn ein Mensch weiß, das ist ein frommer Mensch, der will gottesfürchtig leben, der glaubt an die Bibel, der glaubt an den Herrn Jesus und er tritt an uns heran mit irgendeiner Frage, dann möchte der nicht von uns eine Antwort, sondern von unserem Gott. Dann sind wir Gesandte an seiner Stadt, weil er Gott nicht kennt. Und dann möchte er eine Antwort aus dem Heiligtum unseres Gottes, auf dass du Antwort zurückbringst, dem, der dich sendet. Die Wahrheit ist, göttliche Wahrheit, die Christus verkündet. Er ist die Wahrheit. Soweit.
Geliebten, wir haben gestern Abend in wunderbare Dinge hineingeschaut und haben gesehen, dass die Bibel gar kein so altmodisches und langweiliges Buch ist, wie manche meinen, sondern dass uns da letzte Schau gegeben wird. Und ich will nun auch noch einmal zu diesen Dingen, die wir gestern Abend hörten, etwas ganz Einfaches, Grundlegendes sagen. Die beiden ersten Verse der Bibel, wir kennen sie ja auswendig, am Anfang schuf Elohim die Himmel und die Erde war Tohu Wabohu und die Finsternis war über den Angesichtern des Abgrundes und der Geist Gottes vibrierte, schwebte zitternd über den Wassern. In diesen beiden Versen ist alles genannt, was die Existenz und die Existenzweise alles Geschaffenen darstellt. Sowohl in den Himmel oben als auch in den Tiefen unten, der Erde und was es auch sei, alles beruht auf fünf einfachen, wie soll ich sagen, Grundelementen. Und die will ich einleitend noch einmal sagen, ergänzend, weil mich das gestern Abend sehr erfreut und bewegt hat, wie uns alle. Ich nenne zunächst einmal diese fünf Stücke, diese fünf Formen, in der sich alles Leben abspielt. Wo Leben ist, müssen diese fünf Formen da sein. Und wenn eins fehlt, eine Form fehlt, das sind nicht Ausgestaltungen und Vollwirkungen des Lebens da. Es sind erstens die Zeit, zweitens der Raum, drittens der Stoff, viertens die Kraft und fünftens die Bewegung. Die Wissenschaft kommt auch allmählich dahinter. Ich will diese fünf Dinge noch einmal nennen. Zuerst die Zeit im Anfang. Zeit. Dann der Raum schuf Gott die Himmel. Darüber will ich auch nachher noch zwei, drei Worte sagen. Und dann der Stoff, die Erde, der Himmel, das sind ja die interplanetarischen Räume, wie wir vorhin hörten, oder auch gestern Abend hörten. Und der Stoff, die Erde, die ist das Verdichtete, denn die Erde ist verdichteter Geist mit gesunkenen Qualitäten. Aber ich will das so einfach sagen, dass wir es alle verstehen. Der Geist im Anfang schuf Gott die Himmel, Raum, die Erde, den Stoff, und dann kommt als nächstes die Kraft, das ist der Geist der Kraft, und dann die Bewegung. Dieser Geist, der lag nicht wie eine Decke, sondern der bewegte sich wie eine, mit sich selbst verströmend, wie etwa eine Henne auf den Eiern sitzt, oder wie eine Mutter ihr Leben verströmt an den Säugling, den sie an der Brust hält. So wirkt der Geist Gottes, die Bewegung, die Vibration. Und wo etwas von diesen fünf Stücken fehlt, ist kein Leben. Ich will das ganz kurz nur andeuten, besonders auf einen Punkt hinweisen, der vielleicht manchen neu ist und euch sicher in Erstaunen setzen wird. Buddha Mul sagte, nicht die einzelnen Körper, Himmelskörper, die Lichtpunkte, sind eigentlich das Interessanteste, sondern die dazwischen liegenden interstellarischen, das heißt zwischen den Sternen sich befindenden Räume. Denn in denen, da sind Kräfte, die sowohl nach außen schleudern können, die Zentrifugalkräfte, als auch Kräfte, die fortwährend anziehen nach einem gewaltigen Punkt, der für ein gewisses Gebiet die stärkste Anziehung ausübt. Und das sind die Ketten oder die Säulen oder die Stricke oder die Haltetaue, an denen Gott das ganze All hält und in Bewegung hält und regiert und führt und leitet. Wenn man, oder ich will so sagen jetzt, so wie das Himmelsgewölbe über uns mit seinen einzelnen Punkten aus vielen leeren Räumen besteht, die aber von Kräften erfüllt sind, so ist das auch mit dem menschlichen Körper. Der menschliche Körper besteht genau gesehen aus vielen leeren Räumen und nur einzelnen, ja, wenn man so sagen will, Stoffteilen. Obwohl man heute noch nicht weiß, gibt es einen Stoff als solchen, oder ist dieser Stoff wiederum nur Bewegung und Kraft? Diese Frage ist noch gar nicht gelöst. Wo sind unsere Mathematiker und wo sind unsere Physiker?
Schwingungen.
Ja, also Schwingung, Bewegung, ja. Also die Schwingung ist ja eine Art der Bewegung. Was ist Stoff? Und was ist Kraft? Und was ist Schwingung? Gibt es überhaupt Stoff? Wenn man ein Atom näher betrachtet, da sieht man, ein Atom ist eine Welt für sich. Und da sind zwischen den einzelnen Elektronen und Ionen und so weiter, sind große Räume. Und wenn man den menschlichen Körper zusammenfaltet, so, dass diese Räume wegfallen, dass nur das übrig bleibt, was wir Stoff nennen, was aber in Wirklichkeit auch nur Bewegung und Kraft ist, dann geht der Mensch in den Raum eines Stecknadelkopfes.
Spielend hinein.
Bitte?
Spielend hinein.
Spielend, ja, also. In Wirklichkeit ist er noch kleiner. Dein Körper und mein Körper und jeder Menschenkörper ist eine Welt für sich. Und dazwischen ist das, was unser Leben ausmacht, unsere Fantasie, unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere körperlichen, seelischen, geistigen Leistungen und all das. Das sind alles nur interstellarische Räume. Ja, und er sagt nur laut, ja. Da glauben Sie es, wenn wir es zu zweien bezeugen. Und der zusammengefaltete Mensch ist nicht einmal so groß wie ein Stecknadelkopf. Und dieser Stecknadelskopf, der dann übrig bleibt, wenn all die Räume zusammengeschoben sind, ist nicht einmal beweisbar als wirkliche
Existenz.
Ja, als stoffliche Existenz, sondern ist auch wiederum nur Kraft und Bewegung, so wie die Elektronen und die Ionen. Was ich eben gesagt habe, ist eine Tatsache. Geht auch aus vielen Schriftstellen hervor. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und so weiter. Und die Wissenschaft hat das auch festgestellt, dass das so ist. Also der Mensch, der so stolz und so groß tut, ist in Wirklichkeit nichts. Hat das auch Paulus gewusst? Wenn ich auch nichts bin, sagt er, nichts. Aber dieses Nichts, das wird erwählt und zum Höchsten gesetzt. Brüder, wenn ihr darüber nachdenkt, da geht uns ein Weltbild auf, so groß, so strahlend, so leuchtend, wie es keine Philosophie der Welt in der Lage ist aufzustellen. Ja, und nun will ich euch noch einmal, um diese Vorbemerkung, die nur eine Ergänzung sein sollte von gestern Abend, damit wir das von einer etwas anderen Seite sehen, in diesen beiden kleinen Verslein noch einmal sagen, 5 Formen sind nötig, damit sich das ganze Leben vollziehen kann, in seiner unglaublichen Mannigfaltigkeit. Zeit, Raum, Stoff, Kraft und Bewegung. Diese 5 Stücke, die formen alles Leben im Universum, bis hinein zu den fernsten Sternen und bis hinab zu den grausigsten Tiefen, in allen Weltenräumen, zu allen Zeiten und so weiter. Denn die Zeit hört ja einmal auf. Die Zeit ist ja eigentlich nur eine Denkform, ohne die wir nicht arbeiten können mit unserer gefallenen Vernunft. So bewegt sich das Leben. Und das hat Gott in die beiden ersten Verse der Bibel hineingelegt. Überwältigend schön. Als ich mal dahinter kam, ich habe darüber etwas gelesen und habe das dann nachgeforscht. Und erstaunte ich, dass das wirklich so ist. Da bekam ich das Zeugnis des Geistes. Jawohl, so ist es, so ist es. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Für uns unerforschbar. Und dieses, unser wahres Leben, ist der Herr, der das Leben. Und in ihm sind all diese Dinge zusammengefasst. Zeit, Jesus ist der Ab-Olam, der Vater der Ionen. Und dann die Kraft. Und dann der Raum, der Stoff und so weiter. Und der Herr herrscht über all diese Dinge. Er ist der Herr der Zeiten, er ist der Herr des Stoffes, er ist der Herr der Gesetze. Er ist über allem und in allem. Und alles ist durch ihn. Und der Mensch ist eine ganz kleine, armselige Made. Und dennoch die Krone der Schöpfung. Dennoch. Das ist eigentlich erschreckend. Da hat man gar keinen Haltepunkt mehr. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und wenn uns das aufleuchtet, da wenden wir uns zu Gott und sagen, oh Gott, du allein kannst uns Klarheit geben in allem. Und du allein kannst uns Freude geben an allem. Und du allein kannst uns Hoffnung und Liebe und Vertrauen geben. Und dann wird uns die Bibel aufgeschlossen. Und das ist niedergelegt in Worte Gottes. In den ersten beiden Versen. Fundament für alles Leben aller Zeiten, aller Wesen und aller Welten. Ja. So. Hast du zu dieser Ergänzung noch was zu ergänzen? Der Peter Deutsch, der führt ja von Sünde und Elend und Schwachheit und Tohuwabohu, führt er hinein bis zu dem Ziel der letzten großen Gestalt des 50. Kapitels im ersten Buch Mose. Das ist Josef. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und ich will jetzt noch einmal die 3 letzten Gestalten nennen. Wir haben also gesprochen von der Schöpfung. Das Buch der Schöpfung enthält Sündenfall, Fluch, dann die beiden Typen, Kain und Abel, die in allen Formen wiederkehren. Dann den Turmbau, dann Abraham, seine Wege, seine Irrwege, seine Umwege, sein Versagen, aber auch sein Glauben, sein Vertrauen und so weiter. Und dann haben wir zuletzt noch gestern Morgen gesehen, Isaak, Jakob und Josef. Isaak, das Prinzip des Opfers, Das, wofür wir nicht bereit sind, ein Opfer zu bringen, das taugt nichts, ist für unser Leben wertlos, er gibt uns keine Kraft und Freude und Seligkeit. Nur aus dem Opfer erwächst erhöhte und vermehrte und vollendete Seligkeit. Nur aus dem Opfer. Und deshalb singen auch unsere Sänger immer wieder von Golgatha. Für einen, der fremd ist, der müsste sagen, das ist immer eine langweilige Gesellschaft. Die kommen lieber mit ihrem Halleluja in Golgatha. Und Golgatha in Halleluja. Ja, würden die sagen. Aber wenn sie etwas von dieser Innenschau ahnden, dann würden sie staunen. Es ist wirklich so. Was nicht auf dem Opfer beruht, das, wofür wir nicht bereit sind, Zeit und Kraft und Geld und Liebe und das eigene Herz, das eigene Ich zu geben, das ist nicht existent. Und deshalb sagt auch Gott nicht, gib mir so viel, gib mir das und weißt du das und so weiter, sondern er sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ich preise dich für alle deine Wege, für alle deine Schläge, für alles, was du tust. Es ist lauter Heil, lauter Herrlichkeit. Ja, wir haben also gesehen, Isaak Opfer, Jakob Mühe und Dienst. Ihr wollt doch alle ein kostbares Leben führen. Und wenn euer Leben köstlich gewesen ist, was ist dann gewesen? Mühe und Arbeit. Das Wort hat schon Millionen von Menschen getragen und getröstet und hat ihnen neuen Auftrieb gegeben und hat sie zu Edelsteinen gemacht, zu köstlichen Steinen oder Edelsteinen. Mühe und Arbeit, wenn es köstlich gewesen ist.
Bitte stehen bleiben. Hierzu bemerkt Salomo, keine Mühe bleibt unbelohnt. Punkt.
Josef Leid zur Herrlichkeit. Jakob Mühe und Dienst. Josef Leid zur Herrlichkeit. Und wenn wir uns diese drei Grundgedanken ins Herz hineintrinken durch das Wort Gottes, ins Herz hinein prägen lassen durch den Geist Gottes. Das geschieht nicht ohne Schweiß und Tränen, meine Brüder. Geschieht nicht ohne Schweiß und Tränen. Dann dürfen wir glauben und fassen, unser Leben beruht auf fortwährenden Opfern. Wenn nicht die Pflanzen geopfert werden, die von den Tieren gefressen werden, wenn nicht die Tiere geopfert werden, die von den Menschen gegessen werden, wenn nicht die Menschen ihre innersten Sehnsüchte und Liebesbegierden, die nicht erfüllt werden, opfern, sagen, oh Gott, ich gebe dir alles hin. Wenn nicht Gott selbst in seinem Sohn sich opfert, da wird nie ein Gottesleben erblühen für alle. Da gibt es nie eine erlöste Welt. Dann bleibt Gott in seiner Einsamkeit und in seiner Traurigkeit, die darin besteht, diese göttliche Traurigkeit, dass er nicht überall wohnen und überall sich entfalten kann. Dann bleibt Gott gewissermaßen heimatlos. Aber er schafft sich die Wohnräume und er schafft sich die Bewohner, die ihm gleich werden. Und das sind zunächst die Gemeinde, und nein, zunächst sein Sohn. Und dann wir, dann kommt Israel, dann kommen die Nationen, dann kommen die Lichtsengel, die Finsternisengel, die Dämonen, die Totenreiche, die Verlorenen und das ganze Weltall. Wenn du es hast, sagst du es, gell? Wollten Isaak, Jakob und Josef jetzt nichts mehr sagen, obwohl jede einzelne Gestalt ein entblättertes, ein entfächertes Gottesprogramm ist. Besonders das des Josef. Denn Josef ist ja, wie wir schon einmal sagten, das lückenloseste und das strahlendste Vorbild auf den Herrn Jesus. Und wir finden nur einige Dinge, die darauf hinweisen, dass eben der Josef doch kein Jesus und kein Gott war, sondern ein schwacher Mensch. Denn zum Beispiel heißt es von ihm, Josef wurde in Eisen gelegt, wie lang? Bis Gottes Wort eintraf und ihn läuterte. Daraus geht hervor, dass auch der Josef der Läuterung bedürfte. Und dass die Brüder, als sie sagten, das ist ein eingebildeter Kerl, ein Hochmütiger, der meint, er wäre mehr als wir alle, der meint, dass Vater und Mutter, Sonne und Mond sich vor ihm neigen müssen und wir, seine Brüder, uns vor ihm beugen müssen. Und er geht da umher mit seinem schönen, prächtigen Gewand und wir müssen uns abmühen und abrackern und er meint, Wunder, was er wäre. Die haben menschlich gesprochen gar nicht so Unrecht gehabt. Gar nicht so Unrecht gehabt. Ja. Das aber auch nur am Rande. Und nun will ich doch, um weiterzukommen, zum zweiten Buch gehen. Das zweite Buch des Pentateuch ist das Buch der Erlösung. Das erste ist das Buch der Schöpfung. Genauer, das Buch der Zeugungen oder der Zeugung. Und das zweite ist das Buch der Erlösung. Was steht im zweiten Buch Mose? Ich will euch jetzt ganz kurz die wichtigsten Dinge nennen, weil genau derselbe Prozess im Einzelleben des Menschen, derselbe Prozess in der Volkwerdung Israels, derselbe Prozess bei der Person Jesu, derselbe Prozess mit allen Wesen und Welten vor sich geht. Mit den Wüsten, das ist ja die Wohnräume der Dämonen, und mit dem heiligen Lande, mit Kanaan, aus Fluch, zum Segensträger und so weiter. Und so will ich euch jetzt die zweite Station zeigen, in der Annahme, dass wir hier niemand mehr haben, der noch nicht in diese zweite Stufe hinein oder auch schon durch diese zweite Stufe hindurch zur dritten, vierten und fünften Stufe gelangt ist. Und da kann jeder sich dann ablesen, wo stehe ich jetzt? Und da werdet ihr merken, dass unser Leben auch eine Vibration ist zwischen diesen fünf Stufen. Dass viele sagen, ach, ich glaube, ich bin gar nicht richtig bekehrt. So was hätte ich nie geglaubt, dass ich, der ich jahrelang ein Siegesleben führen durfte über meine Lieblingssünden, jetzt wieder reinfalle. Da ist doch was los. Was ist da geschehen? Unser Leben vibriert, alles Leben ist und alle Geburtswehen, die sind in Vibrationen oder in Schwingungen oder in Brüten, was brüten, sagte mal einer, jetzt hocken sie da wieder da oben in der Rosa und ich möchte mal wissen, was die jetzt wieder ausbrüten. Da ist ja schon was dran. Da ist schon was dran, was der Geist Gottes unter uns ausbrütet. Ja. Denn wir reden ja nicht, was wir uns daheim ausgedacht haben und aus Büchern zusammengelesen haben, sondern was der Geist Gottes uns schenkt, nachdem wir allerdings Wochen und Monate lang in einer inneren Spannung waren. Herr, rede du, damit du dich verherrlichen kannst. Also das erste Buch Mose ist das Buch der Schöpfung und das zweite ist das Buch der Erlösung. Wir sehen im zweiten Buch Mose ein Volk in tiefster Not. Das Volk Israel. Und dieses Volk wird aus tiefster Not herausgerissen durch das Blut des Lammes. Ohne das Blut des Lammes, das gestrichen wurde an die Oberpfosten und an die Seiten, wäre eine Erlösung niemals möglich gewesen. Die Schwelle und die Pfosten, beiden Schwellen, die beiden Pfosten und die Schwelle, die Oberschwelle. Ja, die Oberschwelle.
Warum die Unterschwelle nicht?
Die Unterschwelle, das sind wir selbst, da stehen wir drin und drauf. Oder?
Ja. Haben wir verstanden? Ja. Warum steht geschrieben, die Pfosten und die Oberschwelle mit Blut bestreichen? Warum? Die Hauptsache bei der Tür, die Schwelle selbst nicht. Ja. Christus ist die Tür. Und vorerst ist er die Schwelle, die alle mit Füßen treten. Ja. Er selbst bedarf nicht der Reinigung durch sein Blut. Er selbst. Er ist die Schwelle, über die keiner springen darf. So steht geschrieben. Das sind die, sagt einer der Propheten, die hohen Priester und die Ältesten, die über die Schwelle springen. Sehen wir, die wollen den Demutsweg über das Kreuz von Golgatha, das ist die Schwelle der Tür. Auf die müssen wir unseren Fuß setzen. Und dazu ist die Erniedrigung Christi gesetzt, dass wir unseren Fuß auf den Boden dieser von Gott geschenkten Erlösung setzen. Das ist die Schwelle. Das ist er selbst in seiner tiefsten Erniedrigung als Tür, ne, zum Eingang. Er bedarf nicht des Blutes. Ne.
Und deshalb ist die Übersetzung, die man in manchen älteren Übersetzungen fand, wir sind die Fußmatte für alle Menschen. Die Fußmatte. Das heißt, steht da der Auswurf. Aber die Übersetzung ist sehr gut, sie trifft das Wesen. Wie Jesus die Schwelle der Weg geworden ist, so machen wir uns zum Weg und zur Schwelle für die anderen. Zum Beispiel kennen wir aus der Weltgeschichte, aus der Kriegsgeschichte, eine ganze Reihe von ergreifenden Begebenheiten, zum Beispiel im russisch-japanischen Krieg, aber auch schon vorher im Mittelalter, dass wenn da tiefe Wälle waren, wo die Soldaten nicht drüber konnten, da haben eine Anzahl sich geopfert und haben mit ihren Leichen diese tiefen Senkungen ausgefüllt, um dann auf den Wall an den Gegner heranzukommen. Die wurden geopfert. Im russisch-japanischen Krieg, da wurden von Russen ganze Tiefen gefüllt. Auch im Ersten Weltkrieg, da waren schon verminte Felder, so wie heute jetzt in Berlin auch, an der Mauer. Und da wurden von den Deutschen eine Anzahl von großen Hammelherden drüber getrieben. Und die traten natürlich auf diese Minen und wurden in die Luft gesprengt und dann lagen eine ganze Menge toter Hämmel da. Und dann konnten die vorgehenden deutschen Truppen herankommen an die französischen Truppen und andere greifen. Das wissen die wenigsten. Und solche Geschichten aus der Kriegsgeschichte sind ja viel wichtiger als die Schlachten und die Namen der Feldherren und was sie für Orden bekommen haben. Das ist lauter Blödsinn. Aber dass hier aufgrund des Opfers von Leben, und jetzt verstehe ich auch, wir sind geachtet als Schlachtschafe, ja, damit andere den Weg finden und gehen können. Wir sind die Schwelle. Das heißt, Christus ist die Schwelle und wir auch. Wir sind die Schlachtschafe. Ihr seht, was das für eine wunderbare Frau ergibt. So eine einfache Zwischenfrage. Warum wurde das durch die Oberschwelle und ist dann die Unterschwelle gestrichen? Ja. Und zwar sehen wir in diesen beiden Pfosten und der Oberschwelle sehen wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn wir erweckt werden, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart natürlich und unsere Zukunft bewusst unter die Kraft der sündenauflösenden Funktionen des Blutes Jesu stellen, dann wird es nichts. Wir müssen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewusst unter das Blut Jesu Christi stellen. Und das ist dargestellt, zweiten Pfosten, Oberschwelle, andere Pfosten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Oder der Mensch ist eine Dreiheit, Leib, Seele und Geist. Und so stellen wir auch, oder lassen wir Geist, Seele und Leib, oder Leib, Seele und Geist, je nachdem von welcher Seite aus wir sehen, lassen wir durch den Heiligen Geist unter das Blut Christi gestellt werden. Mein Leib, meine Seele, mein Geist sind tabu, sind unantastbar. Eben durch das Bestreichen mit dem Blut Christi. Der Pinsel, wisst ihr, was das war? Womit das Blut da gestrichen wurde? Das war Hysop, ja. Das war diese jämmerliche, erbärmliche Pflanze, die von Steinhaufen und von zerfallenden Mauern und so weiter wuchs.
Vegetiert.
Das war,
bitte? Vegetiert.
Vegetiert, ja, sehr gut, ja. Das war keine Prachtzeder, kein Prachtwedel und so weiter. Das sind Dinge, die sind scheinbar so nebensächlich, die sind scheinbar an den Haaren herbeigezogen, scheinbar spintisiert. Und doch sind das die eigentlichen Heilsträger göttlicher Kräfte, Freuden, Gewissheiten und Vollmachten. Solche kleinen Dinge, über die wir jetzt durch die Zwischenbemerkung von unserem lieben Arthur drauf gestoßen sind. Seele wiederum hat drei Funktionen. Denken, fühlen, wollen. Der Mensch denkt, denkendes Wesen. Und sieht Schlussfolgerungen und so weiter. Der Mensch fühlt und empfindet. Er ahnt etwas. Er vermag sich im Geist, in der Sehnsucht zurückzuversetzen auf das, was war. Und vermag sich in das hineinzuversetzen, was sein wird. Und wenn er nur so viel weiß, das, was sein wird, ist viel größer und schöner und beglückender als das, was war. Das, was war, wissen wir aus diesem Wort, nicht aus unserer Geschichtsforschung, auch nicht aus den Ausgrabungen. Sie können dann und wann einmal bestätigen, dass das wahr ist, was hier steht. Aber die eigentliche Quelle, aus der wir schöpfen, ist das Wort und nur das Wort. Brüder, das kann man gar nicht klar und deutlich genug sagen. Und da sehen wir durch das Wort in das, was war. Wir sehen durch die Bibel in die Vor- und Urgeschichte der Geister und der Menschen, auch der voradamitischen Menschheit, wenn es eine gab. Ich weiß es nicht. Die Schrift redet davon, aber sehr, nur sehr in vagen Andeutungen. Es sind auch viele Dinge, die wir einmal erleben und schauen werden. Es gibt ja Leute, die sagen, dass sie alles wissen, was in der Bibel steht und alles verstehen, was in der Bibel steht und alles wissen, was es gegeben hat und gibt und geben wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir nur einen ganz kleinen Bruchteil jetzt, solange wir im Fleische sind, aufnehmen können von all dem Grauenhaften, was die Sünde angerichtet hat und von all dem wunderbar Größeren, was auf dem Fundament der erledigten Sünde einmal sich entfalten wird. In den kommenden Äonen und nach den kommenden Äonen. Und das ist unsagbar groß. Also noch einmal, ich sage, denken, fühlen und wollen sind die drei Funktionen der Seele. Wir denken, wir fühlen und wir wollen. Ein Mensch ist ein wollendes Wesen. Deshalb appelliert auch der Herr Jesus, zum Beispiel bei einem Kranken, sagt er nicht, ach du armer, kranker Mensch, wir wollen jetzt mal eine andere Heilpflanze versuchen und probieren, sondern er fragt den 38-jährigen Kranken, willst du gesund werden? Das Gesundwerden ist deshalb in gewisser Beziehung, versteht mich bitte nicht falsch, eine Sache des Willens. Willst du glauben, dass das Heil schon längst auf Golgatha vollbracht ist und dass du es nur anzunehmen brauchst, glaubend dich hineinzubergen? Willst du das glauben? Und dann geschieht uns nach unserem Glauben. Aber diese große, wichtige Frage, die muss auch, könnte eine ganze Konferenz beschäftigen. Denken, fühlen und wollen. So ist dieser Auszug aus Ägypten mit dem Blut des Lammes, ohne dass niemals das Volk Israel ausgezogen wäre. Niemals. Sondern ohne die das Volk Israel genauso zugrunde gegangen wäre wie das Volk der Ägypter. Genauso. Aber durch das Blut des Lammes, von dem ein Lied sagt, das Blut des Lammes reinigt uns und machet, wie viele neu?
Alles neu.
Das ist das Fundament unseres Heils. Das Fundament unseres Heils ist nicht unsere Bekehrung und nicht unsere Beichte und nicht unser Beten und unsere Bibelerkenntnis und unsere Leistung, unsere Arbeit, unsere Opfer, die wir bringen. Das ist nicht das Fundament. Das ist eine Frucht, aber nicht das Fundament unseres Heils. Das Fundament unseres Heils ist der Gehorsam Christi. Der Glaube Christi. Wir sind gerettet durch den Glauben Jesu Christi. Wird meistens übersetzt, wir sind gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist auch richtig. Das ist sachlich und verbal. Das heißt, dem Wort gemäß richtig. Aber die Grundbedeutung dieses Genitiv, der da steht, der heißt, wir sind gerettet durch den Glauben Jesu Christi. Weil er geglaubt hat, weil er gehorcht hat. Weil er alles, was der Vater gesagt hat, was der Vater ihm mitteilte, weil er das alles ergriffen hat und ist gehorsam geworden bis zu dem Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und darum werden einmal alle Wesen vor ihm anbeten, die fallen. Wir sind gerettet durch den Glauben, Christi. Wir sind nicht gerettet durch unseren Glauben. Aber das verstehen die meisten Gläubigen gar nicht. Eine Anzahl gläubiger Studenten, ich weiß jetzt nicht, wo es war, ich glaube, es war in Nordfrankreich, die von der Sorbonne, von Paris, gläubige Studenten der Theologie, die gingen zu einem alten Schäfer, der bekannt war durch seinen Glauben, der auch die Gabe der Handauflegung und der Heilung hatte. Da sagten sie zu ihm, Herr so und so, ich habe den Namen vergessen, wir haben gehört, Sie haben so einen großen Glauben. Ach nein, sagte er, ich habe gar keinen großen Glauben. Ich habe einen großen Heiland, den habe ich. Nicht mein Glaube, sondern er selbst ist der, der alles das wirkt. Und das ist die Not auch in unseren Kreisen. Wir glauben an unseren Glauben. Wir glauben an die Echtheit unserer Bekehrung. Wir glauben an die Totalität unserer Beichte. Obwohl das zwei Dinge sind, die dürfen nicht fehlen. Aber wir vertrauen nicht darauf. Wir vertrauen auf den. Auf den Herr, vergib mir auch die verborgene Fehler, hat der David gebetet. Ein Gebet, das ich seit Jahren nicht mehr vergesse. Wenn ich mit Menschen, die in Sündennot sind, Unerrettete oder auch Gläubige, wenn ich mit denen beten und ihnen helfen und dienen darf. auch die verworfenen Fehler. Wir glauben nicht an unseren Glauben, wir glauben an den Glauben Christi. Er hat geglaubt, er hat gehorcht, er hat es ausgeführt, er hat es getan. Er und nur er. Das ist das ganze Geheimnis. Das gilt für Geist, Seele und Leib. Ja. Das erleben wir alles nach, das hat Israel erlebt bei seiner Erlösung. Und sein Auszug war etwas Wunderbares. Ich werde nicht müde, immer wieder nachzusinnen, nachzudenken, nachzulesen über den Auszug Israels aus Ägypten. Denn das ist das Bild der Errettung für den Sünder, für dich und mich, der Errettung für ganz Israel, der Errettung der Gemeinde, der Errettung der Völker, der Errettung der Geisterwelten, der Errettung der Toten, der Verdammten, der Verlorenen, ist immer wieder dieser Auszug so wichtig. Und deshalb werden auch einmal in der Vollendung zwei Lieder miteinander gesungen. Das eine, das ist das Lied Mose, und das andere ist
das Lied des Lammes.
Das Lied des Lammes. Das Lied des Lammes. Die gehören zusammen. Das Lied Mose und das Lied des Lammes. Ja, die werden gesungen werden. Aber ich will euch von diesem Auszug Ägyptens, Israels aus Ägypten, wenigstens eine Stelle nennen, die uns da eine erstaunliche Wahrheit mitteilt, die wir glauben dürfen. Psalm 105, Vers 37. 105, 37. Josef war zum Knechter verkauft. Er schlug alle Erstgeburt in ihrem Lande, die Erstlinge der Kraft, nämlich Ägyptens. Und er führte sie, nämlich sein Volk Israel, heraus mit Silber und Gold. Und kein Strauchelnder oder kein Schwacher oder kein Gebrechlicher war in seinen Stämmen. Das ist ein gewaltiges Wort. Froh war Ägypten, dass sie auszogen. Ägypten sagte, endlich sind sie weg, die Ruhestörer. Endlich haben wir unseren Frieden. Das ist ja grässlich, mit solchen dynamischen Menschen zusammen zu sein, wie es ja der Mose war. Und dieser 37. Vers, kein Strauchelnder war in seinen Stämmen. Daraus glaube ich sehen zu dürfen, dass wenn du und ich, wenn die Gemeinde in ihrer Totalität entrückt wird, oder wenn die toten Gläubigen aus den Gräbern gerufen werden, oder wenn es durch die Exanastasis geht, oder wie es geht, oder die Auswahlen aus den anderen Körperschaften, dass da kein Strauchelnder dabei ist. Kein Strauchelnder. Obwohl da Mütter waren, die Kinder gebaren unterwegs, während der Wanderung. Und obwohl da Greise waren, die mühsam am Stabe wankten und dem Tode nahe waren. Obwohl da Säuglinge waren und so weiter. Aber hier steht, kein Strauchelnder war da. Und das andere Wort, das dazu gehört, das letzte mutige Wort, das schon so viele Menschen getröstet hat, das Wort, das Mose dem Pharao sagte, als der anfing zu verhandeln. Jawohl, gut, ihr dürft ausziehen, aber das Verhalten bleibt da und das bleibt da und das bleibt da und so weiter. Auf nichts ist Mose eingegangen. So macht der Teufel auch mit uns. Wenn ein Mensch erweckt wird, jawohl, jawohl, also ich will mich auch entscheiden für Christus, aber das und das und jenes und die Ehre und die Ich-Sucht und die Genusssucht und so weiter, ja, aber ich will doch, gebe nicht alles her. Dieselben Prozesse, die sich damals nach außen hin abgespielt haben, vollziehen sich bei jedem Menschen, bei dir und bei mir und bei allen Heilskörperschaften. Und deshalb ist das Wort, das mir von so ungeheurem Wert wurde, was ich schon oft in Versammlungen hineingerufen habe, fast ohne Zusammenhang, einfach im Auftrag von Gott getrieben. Und dass mir nachher Menschen sagten, Bruder Heller, das war meine Rettung. Das war meine Rettung vor dem Selbstmord, vor der Schwermut, vor dem Irrenhaus, vor der Verzweiflung. Und dieses Wort heißt, keine Klaue
soll zurückbleiben.
Soll da hinten bleiben. Wird zurückbleiben. Ja, meinetwegen. Oder soll da hinten bleiben. Das ist dasselbe. Keine Klaue soll da hinten bleiben, hat der Mose gesagt. Die Klaue, wissen wir ja, sind die Hufe, verschmiert mit Dreck und mit Kot und ein Bild des Schmutzes, der Winterwertigkeit. Keine Klaue bleibt zurück. Und da hat mancher schon gesagt, ja, ich habe immer Angst gehabt vor der Entrückung. Hat mir mancher schon gesagt. Habe ich mir selber auch schon gesagt. Angst gehabt. Aber als ich dieses Wort las und als der Geist Gottes dieses Wort wie ein Feuerbrand in mein Herz schleuderte und ich weiß jetzt, keine Klaue soll da hinten bleiben. Keine Graue bleibt zurück. Alle werden rausgeholt. Alle werden heimgeführt. Ganz Israel. Und wie viele schwache Matizzi waren dabei? Wie viele schwache Elende waren dabei?
Kein Strauchender.
Kein Strauchender. Kein Gebrechlicher. Keiner. In dem Augenblick, wo sie auszogen, da waren sie von einer Gotteskraft erfüllt, sodass dieses ungeübte Heer, dieses Millionenheer, auf diesem unebenen Boden des Meeres, des Roten Meeres, müssen wir uns vorstellen, die zogen dadurch. Und in demselben Meer, auf demselben Boden, kamen die Kriegswagen der Ägypter Elend um. Welch ein Sieg! Brüder, was sind das für triumphale Dinge, dargestellt in der Niedrigkeit des Exodus. Wisst ihr, was es ist, der Exodus? Ja, das zweite Buch Mose heißt Exodus. Meine Freunde, keine Glaube soll da hinten bleiben. Und das möchte ich euch auch jetzt zurufen. Das habe ich wie oft mir zugerufen. Das habe ich wie oft verzweifelten Menschen gesagt. Ich komme nicht los von dieser Sünde. Ich kann mich nicht versöhnen. Ich kann nicht von dieser Sucht lassen. Ich bleibe immer ein Lügner und ein Hochmütiger und Ehrgeiziger und Wichtigtuer. Ich bin fast krank, wenn ich irgendwo nicht der Erste sein kann. Aus mir wird nichts. Ich gehe zugrunde. Solche Sündenverkenntnisse muss man mal gehört haben. Und muss die Menschen da sitzen gesehen haben. Ich habe manchen gesagt, hören Sie mal, jetzt hören Sie mal auf mit Ihren Klagen. Ich bin viel schlechter als Sie. Ja. In der Anlage, in der Möglichkeit. Die haben eher ihre Taten erkannt. Aber wenn wir im Glauben stehen, da haben wir unseren Naturzustand erkannt. Die Macht der Sünde ist ja viel schlimmer als die Tat der Sünde. Ja. Viel schlimmer. Dass wir gelogen und gestohlen haben, wer weiß was alles. Verzeiht, das ist nicht so schlimm. Aber dass wir durch und durch verseucht sind von dem Gesetz der Sünde und des Todes und gar nicht anders können, das ist schlimm. Das ist schlimm. Und dieses Problem ist gelöst beim Auszug. Kein Straucheln dabei unter ihnen und keine Klaue soll da hinten bleiben. Wir werden das nachher sehen oder morgen oder übermorgen, wenn wir die verschiedenen Opferarten betrachten. Da wird unser Herz fest und froh und weit und das ist, was wir brauchen. Ja, keine Klaue bleibt da hinten. Nehmt euch das mit. Kein Straucheln dabei unter ihnen. Merkt euch das. Du wirst nicht strauchelnd und mühselig, sondern du wirst herrlich zum Herrn gehen. Wenn du jetzt auf Erden hier ihm alles sagst, restlos auspackst, sonst gibt es noch verschiedene Dinge, so, die sind dargestellt beim Jordan. Da gibt es auch verschiedene Fälle und verschiedene Läuterungsbecken und so weiter und so weiter. Und das ist ein Vorbild auch für das, was wir noch durchmachen, bis wir am Ziel sind. Die biblische Geografie ist eine großartige Darstellung der Dinge, die sich in unserem Leben vollziehen und die sich im Leben aller Heilskörperschaften vollziehen. Ja, aber auch das nur am Rande. Ihr seht, es sind noch so viele Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, ohne sie aus dem Buch der Erlösung bei dem Exodus. Die Rettung allein durch das Blut des Lammes an der Oberschwelle und an den Seitenpfosten. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Leib, Seele und Geist. Denken, fühlen und wollen und der Auszug, der menschlich gesprochen eine Unmöglichkeit ist, dass ein Volk, das gar nicht geübt ist im Waffendienst, ein Volk von Sklaven, ein Volk von elenden Juden, dass die sieghaft und triumphierend, ohne dass einer abbaut, kein Strauchelnder, kein Wankender. Und auch die Elendesten, die Klauen, die Schmutzen und Dreck verschmieren, kommen auch mit. Ja, welch ein grandioses Vorbild. Und das ist ja nur das Vorbild. Und wenn das Vorbild schon so unglaublich und so imponierend ist, wie viel schöner ist erst die Heimkehr der einzelnen Heilskörperschaften. Und der erste Heimkehrer ist schon heimgekehrt. Zudem hat sein Vater gesagt, im 110. Psalm,
setze dich zu meiner Rechten.
Ja, sitze dich. Das so heißt, so kann man es übersetzen. Aber die Israeliten, die übersetzen, kehre heim zu meiner Rechten, dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Der Große. großer Heimkehrer, der Herr Jesus ist schon daheim. Und dann kommt er uns entgegen und dann kommen wir dran. Wir, du und ich, wer weiß wie bald, meine Brüder, wer weiß wie bald.
Dass wir im Geiste und im Glauben sind wir auch schon daheim.
Im Geiste sind wir schon versetzt zu rechten. Aber de facto, hier, da, der alte Adam, der
sind
da.
Wir noch klauen.
Ha?
Sind wir noch klauen.
Ja, das sind wir noch klauen. Ja, das ist wahr. Deshalb ist dieses Wort, habe ich mit diesem Wort schon so vielen Menschen dienen dürfen. In der Seelsorge, wenn einer weinend und zerschlagen vor mir saß. Oder auch in Versammlungen. Dass ich einfach gedrungen war, zu sagen, wenn du an Jesus glaubst, wenn du dich an den Herrn hängst, mit ganzen Kräften und von seiner Liebesgewalt, die von allem lösen lässt und ganz in ihn hineinführen lässt, dann darfst du es glauben, keine Klaue bleibt da hinten. Und du auch nicht. Glaube es, danke ihm dafür, du Klaue, du dreckige Klaue. Du gehörst doch dem Herrn, weil er die Elendesten und die Jämmerlichsten zuerst erlöst darauf. Ja, das ist wahr. Das dritte sagen, der Auszug und dann das Lied Mose des Lammes. Ach, darüber habe ich auch schon etwas gesagt. Wer niemals im Herzen bewegt war und wenn er noch so unmusikalisch ist, einfach dem Herrn ein Lob zu singen, ein Lob zu sagen. Wem niemals das Herz übergeflossen ist, dass ihm alles andere dreck war und die Liebe und die Schönheit und die Größe und die Güte und die Ehrlichkeit seines Herrn ist sein Leben erfüllte und durchdrängte und einfach übergewollt. Der hat noch nicht, wie soll ich sagen, das Rechte erfasst. Dazu braucht er kein Sanguiniker zu sein. Das ist nicht nötig.
Kann auch ein Sinquaniker sein.
Einmal gesungen werden droben am kristallenen Meer. Nicht am Meer von H2O, von Wasser, sondern von Kristall, von leuchtendem, geschliffenem, purem, reinen Kristall. Das ist ein anderes Meer, andere Substanz.
In dem die Liebe Gottes glüht, nicht?
Ja. Denn, meine Lieben, das Wasser hat ja, erstens einmal ist das Wasser selbst ein Ergebnis der Zersetzung und der Fäulnis. Das Wasser. Dazu gehört auch das Wundwasser und so weiter und so weiter. Und zweitens ist das Wasser das Mittel, durch das die Reinigung vollzogen wird. Deshalb durfte keiner in das Heiligtum gehen, der nicht vorher die Hände und die Füße an dem eigenen Waschbecken, das mit Wasser gefüllt war, wusch. Das Wasser hat eine tiefe Bedeutung. Ist auch ein Bild für die Sorgen. Ist ein Bild für die seelische Verzweiflung. Deshalb steht auch in der Schrift, die Wasser gingen mir bis an die Seele, bis an den Geist. So weit steigen sie nicht, die Wasser. Die Wasser der Trübsal, die Wasser der Sorgen und so weiter. Und das Wasser, das hier unten etwas ist, was Schönes, gewiss, wer zum ersten Mal das Meer sieht, als ich zum ersten Mal das Meer sah, als Soldat 1916, und da riss ich die Hände empor und ruft, Talata, Talata, sei mir gegrüßet, du ewiges Meer. Ja, und dann haben wir uns ausgezogen, haben gebadet, ja. Das hätte ich nie vergessen. Aber, meine Freunde, das Wasser hat es immer zu tun mit dem Verderben. Deshalb sind auch die zwei Mittel der Zerstörung und der Bestrafung, das sind Wasser und
Feuer.
Und was nicht durchs Wasser geht, muss durchs Feuer. Und was nicht durchs Feuer geht, dann muss durchs Wasser. Aber Wasser und Feuer, die hören einmal auf. Das Wasser wird verwandelt in leuchtendes Kristall, glühend von der Liebe Gottes, hat er mir eben ins Ohr geflüstert. Das ist wahr. Und das Feuer hört auf, wo kein Holz mehr ist. Als ich das zum ersten Mal las, vor 48 Jahren, wo kein Holz ist, da erlischt das Feuer. Da dachte ich, sowas Dummes, dass das in der Bibel steht. Das weiß doch ein kleines Kind, wenn da ein Feuerchen ist und ich lege kein Holz drauf und da geht das Feuer aus. Da. Aber ein paar Jahre später schon habe ich gemerkt, welch eine Weisung das ist. Denn das Holz ist ja der Mensch in seinem natürlichen Dasein und So-Sein. Ich sehe Menschen wie Bäume. Das Holz ist ein Symbol für den Mensch seiner Niedrigkeit. Deshalb sind zum Beispiel die Wälder, das sind Völker. Ja, und die Wälder werden alle mal in Flammen aufgehen und so weiter. Aber wenn ein Mensch aufgehört hat, in seinem natürlichen Sein zu leben und ein Geistesmensch geworden ist, oder wenn dieser Körper aus Fleisch und Blut verwandelt ist in die Gleichgestalt der Herrlichkeit des Leibes des Sohnes Gottes, dann ist der Mensch kein Holz mehr. Und so wird einmal der Zeitpunkt kommen, wo das äonische Feuer, das durch alle Äonen, durch alle Ewigkeiten hindurch brennt, dass das einmal aufhört. Es ist nämlich kein Holz mehr da. Es ist alles verwandelt. Es ist alles verklärt. Es ist alles in eine höhere Stufe gehoben. Und dass wir hier bei solchen Stunden, wie wir sie jetzt haben, in diesen 14 Tagen, dass da der Heilige Geist uns mehr geben kann, als denen, die in dem Totenreich zwischen Schlafen und Aufschrecken und Gerüchte verhören und Ängsten und wie all die ganze Skala der Gemütsbewegungen heißen möge, dass wir da in einem Augenblick, wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen und sagen, ja, Herr, ja, Jesus, du sollst mein Alles sein. Ob wir ein Lied hören von unserem Chor, ob einer der Brüder betet, ob wir ein Lied singen aus unserem Buch, ob das Wort verkündigt wird, ob irgendein Bruder eine Zwischenbemerkung macht, dass wir dadurch plötzlich viel mehr empfangen an Licht, an Kraft, an Trost, an Glück, an Heil, an Weiterführung, als die da unten vielleicht, was ich jetzt sage, das entnehme ich aus den alten Vätern, aus den Erzvätern und Vorvätern des Glaubens. Es gibt aber auch Schriftstellen, die uns dahin führen, als dort vielleicht in Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden oder Jahrzehntausenden. Deshalb ist es eine Gnade, dass wir Fülle Wahrheiten hören. Dass wir nicht nur hören, du bist ein großer Sünder, musst dich bekehren, sonst kommst du in die Hölle und nie wieder raus. Streng dich an und bekehre dich. Dass wir so nicht sagen. So nicht sagen. Obwohl wir auch diese ganz einfache Botschaft sagen müssen und sagen dürfen. Aber dass wir diese Dinge zeigen, die eine viel stärkere, intensivere Kraft haben, uns zu verwandeln, uns umzugestalten in unserem Denken, Fühlen und Wollen. Und nach unserem Geist, Seele und Leib, wenn der Augenblick kommt, dass wir diesen Leib der Sünder ablegen, das lernen wir nachher, morgen oder übermorgen, bei dem 5. Buch Mose. Eine grandiose, herrliche Sache. Wir sehen also, dass in dem 2. Buch Mose, in dem Buch der Erlösung, das Lied des Lammes und das Lied des Mose miteinander gesungen werden. Wie lange? Ob das mal verstummt? Das Lied des Lammes wird nicht verstummen. Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt viele Dinge. Es gibt viel mehr Dinge, die wir nicht wissen, als Dinge, die wir wissen. Obwohl auf der anderen Seite geschrieben steht, wer ganz dem Herrn hingegeben ist und sein Wort glaubt und von seinem Geist sich jedes Wort aufschließen lässt, der weiß alles. Das steht geschrieben. So ist es doch eine Tatsache, dass wir bis jetzt nur einen ganz kleinen Spalt geöffnet sehen durch dieses Wort. Und dass wir nur wenige Dinge verstehen und wissen. Das ist nur große, gewaltige, beglückende, überwältigend schöne Zusammenhänge gibt, die wir doch nicht erkennen. Das wollen wir uns auch merken. Jetzt will ich mal auf die Uhr gucken. Oh, Arthur, ich falle in deinen Fehler hinein. Ich.
Aus Hiob 29 einige Worte herausgreifen, die verwandt sind mit dem, was wir vom Auszug hören durften. Kein Strauchelnder in ihrer Mitte, keine Klaue soll zurückbleiben. Hier befindet sich Hiob als Vorbild auf den einen Leidensknecht Gottes, auf Christus selbst, in der vorbildlichen Lage, in der sich Jesus in den letzten Tagen seines Lebens befunden hat. Und genau wie Jesus in der schwersten Stunde der Beklemmung, wo es nach Gethsemane und Golgatha ging, vor den Vater treten konnte und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Der gleiche Herr, der einige Zeit vorher bekannte, Zeit und Stunde ist auch dem Sohne nicht bekannt. Aber als seine Stunde gekommen war, hat es ihm der Vater geoffenbart. Und liebe Geschwister, wenn die Stunde der Entrückung der Gemeinde gekommen ist, dann offenbart es der Herr auch ihr. Dann können wir vor den Herrn treten und sprechen: Vater, die Stunde ist gekommen. Nun, was tat Jesus in dieser Stunde? Da wandte er sich ab von all dem, was ihn äußerlich in der Praxis dieser Stunde bewegte und erschütterte, und blickte zurück, wie weit? Bis vor Grundlegung der Welt.
Johannes 17.
Indem er betete: Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Auf dass sie, die meinen, deine Liebe erkennen, die du hattest mir gegenüber, vor Grundlegung der Welt. Also was tut der Herr in der schwersten Stunde? Er denkt zurück an die wunderbaren Zeiten ungetrübter Gemeinschaft mit dem Vater. Warum? Denn er wusste, dass das, was war, wieder einmal sein wird, nur mit einem Unterschied, dass das Kommende viel wunderbarer sein wird.
Halleluja.
Halleluja. Ja. Und nun auch Hiob, beachten wir schnell Vers 1. Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben, und sprach: Oh, dass ich wäre wie in den Monden der Vorzeit. Ich könnte nachweisen aus der Schrift, ist gleichbedeutend mit Vorgrundlegung der Welt, dieser Ausdruck. Wie in den Tagen, da Gott mich bewahrte, als seine Leuchte über meinem Haupte schien, ich bei seinem Licht durch die Finsternis wandelte, wie ich war in den Tagen meiner Reife, als ich vertrauten Umgang mit Gott hatte. Merken wir. Genau das Vorbild auf Christus. Und wenn wir jetzt lesen dürfen, von Vers 11 ab: Denn wenn das Ohr hörte, hier schauen wir Christus, dargestellt durch Hiob, schon im Blick auf Hiob eine einmalige fürstliche, majestätische Erscheinung eines Gottesmenschen auf der Erde. Alles, er war der wirkliche Patriarch, der in einer Gestalt und Person Priester war, König war, Armenfürsorger war, was gibt's noch alles, Lehrer und Diener, Armenpfleger, Hirte, Großgrundbesitzer, alles in einer Person. Und dann pflegte er in seiner Stadt sich auf seinen Platz zu sitzen, und dann kamen alle Vertreter und versammelten sich. Und dann ein Abbild der Vorgänge in den Himmeln am Thron unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt heißt es hier: Denn wenn das Ohr hörte, gibt es Ohren, die nicht hören können, so pries es mich glücklich. Und wenn das Auge sah, gibt es Augen, die nicht sehen. Besonders den Hiob, den Leidensknecht Gottes, Christus, nicht sehen. Sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht. So pries es mich glücklich, und wenn das Auge sah, so legte es Zeugnis von mir ab. Denn ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Also wenn alle versagten in der Hilfe an irgendeinen unglücklichen Menschen, wenn alle versagt haben, auch die Freunde Hiobs, dann war er treu, und dann hat der Erhabenste unter ihnen sich herabgeneigt zum Elendesten, der um Hilfe rief. Das war Hiob. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Gibt es Umkommende in der Schöpfung? Die ganze Schöpfung kommt um. Aber um der Tatsache willen, dass damals schon ein Hiob sich um jeden Umkommenden, sei es in einem Kampf, in einem Krieg oder bei einem Unglück oder moralisch, der Seele nach, hat sich Hiob seiner so wunderbar angenommen, dass der Umkommende nicht mehr anders konnte als ihn segnen, während er umkam.
Sollte man das glauben? Das ist unerhört. Da ist ein Mensch, der kommt um. Und was macht er? Er ergibt sich nicht stumpfsinnig in sein Schicksal. Das kann jeder Nationalsozialist und jeder Kommunist auch. Und der nimmt es sich dann selbstverständlich, das macht jeder Sterbende, dass der Arzt, naja, der wird ja bezahlt. Dass ein Umkommender segnet. Wenn du also in einer Lage bist, von der du dir sagst, ich komme ja um, in meinem Milieu, in meinen Nöten, in meiner Familientragödie, ich komme ja um, und fängst dann an, in dieser Situation zu segnen, dann hast du vollen Sieg. Der umkommende Segen. Das Wort hat mich immer tief berührt. Da habe ich mir gesagt, das ist ja ein Contradictio in adjecto, ein Widerspruch in sich selber, dass ein Umkommender segnet. Das kann der Herr einen Menschen, der umkommt, ein Segen, ein Dank, ein Preis, ein Frohlocken oder eine Preisung, sagt Buber, ins Herz legen. Brüder, Schwestern, wenn ihr meint, ich kann jetzt nicht mehr, ich bin am Ende, ich komme um, dann fangen wir an zu segnen, nicht nur zu danken, zu loben, dann segne deinen Gott und Vater. Segne, sei der Gott und Vater, der uns gesegnet hat. Segne deinen Herrn, segne deine Brüder. Fang an zu segnen und die segnende Seele wird reichlich gesättigt. Dann erfährst du das. Umkommende, die sollen nicht lethargisch sein und unzufrieden und so weiter, die sollen segnen. Ein tiefes Geheimnis zu dem Kapitel des Segens. Segnet, denn dazu habe ich euch gesetzt. Und wenn du umkommst, segne, segne, du wirst Wunder erleben. Ich habe das ausprobiert, sonst könnte ich das jetzt nicht sagen.
Ich kleidete mich in Gerechtigkeit und sie bekleidete mich. Was ich betonen will, das kommt jetzt erst, aber um des Zusammenhangs willen wollen wir die wunderbaren Worte beachten. Und jetzt kommen die Freunde Hiobs und sagen, da haben wir es ja wieder. Ich kleidete mich in Gerechtigkeit, da haben wir den selbstgerechten Pharisäer vor uns nicht. Und merken nicht, dass sie törichtesterweise sprechen. Warum? Erstens hat Hiob das Zeugnis des Wortes Gottes über sich. Selbiger Mann spricht das Wort Gottes am Anfang. War vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. So beginnt das Wort Gottes im Blick auf diesen Mann. Was sollen wir hierzu sagen? Und wir rebellieren gegen das Wort Gottes, nützt uns nichts. Wir müssen dann einmal die gleiche Zurechtweisung Gottes über uns ergehen lassen, die die Freunde Hiobs über sich ergehen lassen mussten. Denn Gott selbst wagte sogar vor dem Gegenstaatsanwalt der Gottesgerechtigkeit, vor dem Satan selbst, dem Ankläger der Brüder, zu behaupten, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob. Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meiden. Daran kann der Satan nichts deuteln. Er kapituliert, sagt nur ja. Das ist ja nur so, weil du ihn so eingehegt hast, weil du ihm das so einfach mal zugeteilt hast. Dann wissen wir, wie es geht. Satan erscheint zum zweiten Mal vor Gott, hat erlebt, dass der Hiob nicht nur nicht umgefallen ist, sondern Gott angebetet hat. Was spricht Gott zum zweiten Mal zu Hiob, zum Satan, nachdem Hiob sich bewährt hatte? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und am Schluss sagt Gott zu den Freunden, bitte, ich sage es etwas umschrieben, meine Herren, geht zu meinem Knecht Hiob, wenn ihr was von mir wollt. Wenn er für euch Fürbitte tut bei mir, dann werde ich ihn annehmen und dann ist euch geholfen. Wenn nicht, so muss ich an euch tun nach eurer Torheit, denn ihr habt nicht geziemend von mir geredet wie mein Knecht hier. Da können wir uns ein Stück abschneiden, nicht? Wie töricht, also was für Toren wir uns überführen lassen müssen, wenn wir das Buch Hiob lesen. Ich beschränke jetzt das Wir auf mich. Denn ich habe einmal, als ich noch ein Jüngling im Glauben war, die 5 Stunden Schnellzugfahrt von Zürich nach München damit verbracht, dass ich das Buch Hiob gelesen habe. Habe ich gedacht, ja, die lange Fahrt, da lese ich einmal das langweiligste Buch in der Bibel, das Buch Hiob, nahm ich dann vor. So habe ich damals noch gedacht. Und währenddem ich las, da wurde ich immer ungeduldiger und missmutiger. Da sagte ich, ach, dann ging es mir wie dem Elihu. Die Freunde Hiobs, die haben dem noch viel zu wenig die Meinung gesagt. Da hätte ich was ganz anderes, andere Register gezogen. Gegen so einen Selbstgerechten und so weiter und so weiter. Nicht. Und dann vergingen Jahre, bis ich dann merkte, ich Tor. Also, aber jetzt da, was wir beachten wollen, ist, ja, jetzt kommt die Lösung. Wer von uns kennt nicht das jubilierende Wort in der Schrift? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Kennen wir das Wort? Aus welchem Munde kam das? Hiobs. Jetzt haben wir die Lösung. Wenn ein Mensch weiß vor Gott, dass sein Erlöser lebt, und zwar so wunderbar lebt, dass er, sein Erlöser, als der Letzte, so fährt Hiob weiter, auf der Erde stehen wird und in Bezug auf ihn das letzte Wort sprechen wird, diesen von Gott geschlagenen Gottesknecht, das letzte Wort sprechen wird, und dass sein Erlöser dieses Sein jetzt mit Geschwüren und der schwarzen Haut verwandeln wird in Herrlichkeit. Wer das weiß, ist er gerecht vor Gott oder ist er noch ein Heuchler vor Gott? Wer sagen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass durch ihn alles geordnet ist zwischen Gott und mir, ist er von Gott aus beurteilt gerecht? Darf er sich dann mit dieser Gerechtigkeit bekleiden? Darf er dann den Brustharnisch der Gerechtigkeit anziehen? Nein, wenn er das nicht tut, dann ist er ungehorsam im Glauben. Ja. Er sagte seinen Freunden eines Tages, um meine Gerechtigkeit handelt es sich, meine Freunde. Und von der lasse ich nicht ab, durch dick und dünn. Obwohl ihr sagt, du bist von Gott geschlagen, weil es bei dir nicht stimmt und so weiter und so weiter. Das sagten die Freunde zu ihm, währenddem Gott zum Satan sagte, wie wohl du mir, siehe, er ist in deiner Hand, wie wohl du mich gereizt hast, ihn zu verschlingen, ohne Ursache. Daran müssen wir festhalten. Gott hat an einem Menschen, der an den von Gott geschenkten Erlöser glaubt, keinerlei Ursache mehr, irgendwie etwas gegen ihn auszusprechen oder vorzubringen. Gott selbst. Wir schließen mit dem, was ich eigentlich herausstellen möchte. Vers 15. Auge war ich dem Blinden und Fuß dem Lahmen. Hat Jesus Blinden das Augenlicht wieder geschenkt? Ja. Hat er Lahmen wieder gesunde Beine verliehen? Und so weiter. Ja. Vielen. Aber noch wunderbarer ist das, was wir hier lesen dürfen. Wenn unser Herr, ich war Fuß dem Lahmen, was bedeutet das für uns? Wenn unser Wandel lahm ist, wenn wir hinken, glaubensmäßig, und wenn unser Wandel eben nicht Gott, dem gesund ist im Glauben, dann sind wir lahm. Und jetzt dürfen wir zum Herrn kommen und ihm das sagen. Und jetzt schenkte er nicht nur Gnade, dass unsere eigenen Füße wieder kräftig werden, unsere Knöchel gestärkt, sondern was schenkt er uns? Jetzt macht er sich selbst zu unserem Fuß, zu unserem Wandel. Dann ist sein Wandel mein Wandel. Und ich, der ich als Blindgeborener für die Dinge Gottes dastehe, will mir nicht nur meine Augen wieder sehend machen, sondern Auge war ich dem Blinden. Wenn der Herr Jesus mein Auge geworden ist, was ist dann sofort auch der Fall? Dann ist doch sicher dieses Auge klar, Licht. Und wenn das Auge Licht ist, ist der ganze Mensch Licht. Wenn der Herr Jesus mein Auge geworden ist, dann sehe ich ja alles geschehen in der Welt. Es sei Sünde, Not, Tod oder Leben oder Gottseligkeit mit den Augen Jesu. Soweit.